This is Viva Con Agua.
Wie sagt Shakespeare? Life is a walking shadow, a poor player that struts and frets his hour upon a stage and then is hurt no more. It is a tale told by an idiot full of sound and fury signifying nothing. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich nicht betrunken zitiere. Also, wir hatten auf jeden Fall den Deal, dass wir gesagt haben, wir wollen uns vorbereiten auf diesen Podcast, damit wir das so ernsthaft und professionell wie möglich neben dem Spaß durchziehen. Ich habe mich vorbereitet. Ich habe 4 Fragen für dich mitgebracht. Ich fange jetzt einfach an. Ich kenne ja deine Brillanz. Das heißt, du kannst dich innerhalb, während du diese 4 Fragen beantwortest, kannst du dir irgendwas aus den Fingern ziehen, wie du es in ganz vielen Schulstunden, Universitäten, Meetings etc. gemacht hast, wo du nicht vorbereitet warst. Erste Frage. Wie werden die Orte für das Bohren und Aufbauen der Brunnen bestimmt?
Also, das ist ja schon so, dass wir da viele Jahre ja auch immer mit der Welthungerhilfe gearbeitet haben. Und, naja, wo hat es angefangen? Angefangen hat es ja, dass wir gesagt haben, wir wollen in Kuba ein Projekt machen. Warum? Wegen dem Trainingslager, das damals auch mit dem FC St. Pauli da stattgefunden hat. Und dann war klar, wir brauchen ein Projekt auf Kuba. Dann gab es da eigentlich gar keine NGO, die dort überhaupt mehr Projekte gemacht hat. Fidel Castro, alle NGOs damals von der Insel ja sozusagen runtergeschmissen hat. Der hat gesagt, alle staatlichen Gelder aus der westlichen Welt dürfen hier nicht mehr eingesetzt werden. Wir schmeißen alle Organisationen, die staatlich sind, raus. Also die GIZ oder andere, die staatliche Gelder und so weiter einsetzen, die wurden in Kuba damals aber nicht mehr akzeptiert. Und die Welthungerhilfe war die letzte Organisation, die da noch tätig war. Und dann war das deswegen die Welthungerhilfe, auf die wir zugegangen sind und da wir gesagt haben, wir waren da im Trainingslager, wir haben jetzt hier alles im Kuba-Stil auf Millantor-Stadion, jetzt wollen wir dort ein Projekt machen. So ging es ja damals los, dass wir eine klare Vorstellung hatten, das ist die Region und dann einen Partner gesucht haben. Dann war das erste Projekt auf Kuba erfolgreich und dann war die Frage, wie geht's weiter? Und es war irgendwie ja klar damals, dass wir gesagt haben, wir wollen dann auch auf dem afrikanischen Kontinent Projekte machen, weil die Wassersituation in zum Beispiel Äthiopien sehr viel noch schwieriger ist als auf Kuba. So, das haben wir also gesagt, dann würden wir gerne uns erweitern aus Kuba heraus. Und dann war das erste Gespräch damals ja mit der Welthungerhilfe zu sagen, so, was könnten wir denn da machen? Wo könnten wir uns denn regional engagieren? Und damals gab es ja die Millenniumskampagne, du erinnerst dich, die Millenniumsdörfer der Welthungerhilfe, wo die auf der ganzen Welt einige Dörfer ausgewählt haben, ich glaube insgesamt 13 oder 15 Stück, wo sie die Millenniumsziele der UN umsetzen wollten. Also das jetzt kennen die Sustainable Development Goals mittlerweile. Früher waren es ja die Millenniumsziele. Und da haben die gesagt, wir wollen die weltweit umsetzen in verschiedenen Dörfern, um zu zeigen, was es bedeutet, wenn die Ziele also dann da sind. Und da haben wir gesagt, okay, das ist eine super Kampagne. Die Millenniumsziele finden wir auch gut. Wir unterstützen diese Kampagne und überall, wo es Wasser benötigt in diesen Millenniumsdörfern, dort sind wir bereit, Wasser dann dazu zu bringen. Und das hat dazu geführt, dass wir verschiedenste Länder, in verschiedensten Ländern aktiv waren. Das war vor allem natürlich an allererster Linie Äthiopien. Das war aber auch Ecuador. Mhm. Ich glaube, du warst in Ecuador damals, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das war ein kleines Projekt in Tadschikistan.
Ja, da war glaube ich, nie jemand. Das ist das einzige Projekt, würde ich fast behaupten, in der Viva Con Agua-Geschichte, das wir gar nie besucht haben, Projektland. Weil wir gesagt haben, lohnt sich nicht, ich glaube, es waren 5 oder 10.000 Euro. So. Ja, oder 8, ja. Und genau, das hat niemand besucht, weil wir gesagt haben, ey, das lohnt sich wirklich nicht.
Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wo Tadschikistan ist. Kennst du die Hauptstadt von Tadschikistan? Grenzt das an Russland? Es klingt so, als würde es an Russland grenzen.
Ja.
Mal raussuchen.
Ja. Ich google es währenddessen, man darf ja googeln. Das darf man auf jeden Fall. Ich weiß es aber nicht.
Es gab verschiedene Länder, aber das erste Land von diesen vielen Dörfern, wo wir dann im Laufe der Zeit auch noch aktiv waren, war dann eben Äthiopien. Und das war dann das nächste Land, wo wir da was gemacht haben. Das war deswegen...
Also, Tadschikistan ist ein Land in Zentralasien, das von Afghanistan, China, Kirgisistan und Usbekistan umgeben ist. Es ist für seine schroffen Berge bekannt, die bei Wanderern und Klettern natürlich beliebt sind dementsprechend. Und die Hauptstadt heißt Dushanbe.
Siehste, habe ich auch noch nie gehört.
Habe ich noch nie gehört.
Soll sehr schön sein, habe ich auch schon erfahren. Also es würde sich eigentlich lohnen.
Und Da sagt einer, bei diesem
Oh, ja.
Podcast kann man nichts lernen, ne?
Naja, genau, um noch was, genau, und dann bei Äthiopien war das ja so, das erste Projekt Äthiopien ist ja klar, Äthiopien, da ist großer Bedarf an Wasserprojekten, das macht total Sinn, da sind wir seitdem auch immer aktiv geblieben, bis heute, also seit 2006 bis heute sind wir, haben wir durchgehend Projekte in Äthiopien gehabt, jetzt ja auch mit dem RIG, das größte Projekt, was Viva Con Agua aktuell macht. Aber Äthiopien war deswegen für mich auch etwas Besonderes, sage ich dir jetzt nämlich, weil, ich weiß gar nicht, ob du das nämlich so weißt, aber wir waren ja dann auf diesem Trainingslager auf Kuba und kurz vor dem Trainingslager auf Kuba waren der Marcel Eger und der Benny und ich, jetzt waren wir ja in Jamaika. Genau, wir waren ja da kurz vorher im Winterurlaub, dann mussten wir 5 Tage zurückfliegen, um Trainingsauftakt zu machen und sind dann wieder zurück nach Kuba geflogen. Das macht natürlich überhaupt keinen Sinn, weil wir eigentlich gerade auf Jamaika waren und dann in Kuba Trainingslager und für 5 Tage in Hamburg sein mussten. Aber es war so. Und da haben wir Winterurlaub in Jamaika gemacht und da bin ich ja zum ersten Mal so noch tiefer mit der ganzen Rasta-Kultur in Kontakt gekommen. Also die... Die ganzen Hintergründe von Rasta, ja, also ich meine nicht nur die Musik, sondern eben auch so die generelle Haltung, die Geschichte, auch dieses,
Geschichte.
Natürlich dieses ganze Back to Africa Movement und so, ne? Also dieses Marcus Garvey als einer der, glaube ich, Urväter ja auch, von dem dann schon, auf dem Malcolm X dann auch aufgebaut hat und so weiter. Also diese ganze Idee, dass eben es zu Unrecht so ist, dass Menschen oder ne, dass die, also jetzt in ihrer Sprache kann man das nicht so sagen, aber dass die, ne, die anderen Brüder und Schwestern aus dem Motherland sozusagen ja exportiert worden sind, die Idee von Zion und Babylon und so und das.
Also exportiert ja,
also
ist
halt Sklave, naja, aber ja, versklavt.
Wort,
also ich meine, das war ja, genau. Also einfach diese, all diese schlimmen Sachen, die damals passiert sind. So. Und die Rasta-Bewegung ja immer mit der Idee, und ich habe keinen Anspruch auf Vollständigkeit, ne, so wie ich das verstanden habe, dass zu sagen, irgendwann wird es einen afrikanischen Führer geben, der die, der sozusagen die Brüder und Schwestern wieder zurückführen wird ins Motherland, ja, ins heilige Land.
Heilige so. Mutterland.
Haile Selassie, Ras Tafari Selassie, der äthiopische Kaiser, wurde ja dann als diese Figur und wird ja noch heute als diese Figur eigentlich gesehen, als Repräsentant von dem einzigen afrikanischen Land, das nie wirklich kolonialisiert war, nämlich Äthiopien. Da waren ja nur die Italiener für einige Zeit als Besetzer, aber es war nie wirklich kolonialisiert. Und deswegen war Rasta...
Ja. Ist lustig, oder nicht lustig, ist interessant, weil bis heute, finde ich, gibt es einen Unterschied, wenn man in Äthiopien oder in einem Land wie Uganda ist, in Bezug wie auf einen selber, also dann auf, als weißer Mann reagiert wird, durch die eben nicht stattgefundene Kolonialisierung. Und also ganz, also starke Charaktere, die es in Äthiopien auch gibt. Nicht, dass es die nicht in Uganda gibt, ne? Und wir haben, müssen wir dazu sagen, weil wir über ein Thema sprechen, über das wir nur peripher Ahnung haben, natürlich jetzt auch gefährliches Halbwissen, warme Socken und so an. Aber finde ich immer wieder beeindruckend, ne? Äthiopien, seine eigene Musik, seinen eigenen Tanz noch, sein eigenes Essen, also sehr viele Traditionen bewahren, konnten die bewahren quasi. Und ist für mich immer noch eins der faszinierendsten
Länder auch.
Dort. Und ja auch die Liege
auch.
Der
also
Menschheit.
Es ist auch einfach so, dass ja weder Englisch noch Französisch noch irgendeine andere der Kolonialsprachen dort in irgendeiner Weise besonders Fuß gefasst hat. Ja? Also man kann sich auf Englisch auch einfach nicht so wirklich verständigen teilweise. Ja? Natürlich mit Studenten und mit jungen Leuten und so. Aber insgesamt ist es halt nicht so vertreten wie in Uganda, wo einfach alle Englisch sprechen, ganz normal. Und was du sagst, auch diese kulturelle Unabhängigkeit ist extrem ausgeprägt. Also die, keine Ahnung, wo man jetzt in Uganda, sind wir ja sehr anschlussfähig mit Hip-Hop oder mit Musik, die wir auch, die uns auch sehr schnell irgendwie wir nicht verstehen. In Äthiopien klingt das alles anders. Die Tänze sind anders. Das ist hat einen ganz eigenen
Track. Eigene Instrumente, diese Kra finde ich immer noch, ich habe selten ein Konzert in meinem ganzen Leben gesehen. Wie heißt der hier? Gash Abera Mola. Der hat nach Clouseau gespielt in Äthiopien, in Addis. Und der hat nur mit dieser Kra gespielt, nur ein Instrument, ein Mann auf der Bühne. Das war Unfassbar. Du sollst nicht E-Mails nebenher beantworten, Herr Atrion. Kurz, also wirklich, wie oft bist du vom Platz geflogen?
Ja, ich habe immer Mulatu Asadke, ne?
Ah
Hat
ja.
mich auch sehr, sehr, sehr beeindruckt, als ich ihn live gesehen habe. Das, ja, dann, also das war ja dann so, ne, dieses ganze Ethio-Jazz natürlich auch nochmal ein besonderer Einfluss aus der Tube. Ja, wie dem auch sei, ist auf jeden Fall ein ganz eigener Geschmack irgendwie so, was auf jeden Fall das Land hat, auch für mich. Und eben, und das war halt, und dieser Bezug zu Äthiopien, der wurde mir halt erst in Jamaika so richtig bewusst und so. Und deswegen hatte ich immer im Hinterkopf, dass ich mir
Ja.
wünschen würde, eigentlich Äthiopien als ein Projektland, weil ich das so nicht nur als Wiege der Menschheit, sondern auch als Wiege dieser Rasta-Bewegung, der Back to Africa und so weiter, der ganzen Philosophie da. Und deswegen war für mich Äthiopien immer ein Land, wo ich super gerne aktiv wollte. Und das hat dann tatsächlich geklappt. Und am Ende des Tages, über viele Jahre, hat es ja dann auch, kam es ja auch zu der Beziehung und zu verschiedenen Besuchen in Shashamane, ne? In dem Ort, das Haile Selassie den Rastas geschenkt hat. Also das ist, glaube ich, auch nicht so vielen bewusst, aber es gibt in Äthiopien ein Piece of Land, wo Haile Selassie den Rastas der Welt dieses Land geschenkt hat. In Shashamane, etwa 250 Kilometer südlich von Addis Abeba, leben heute vielleicht 400, 500 Rastas aus der ganzen Welt, wirklich international, und sehen das als ihr heiliges Land, lesen dort die Bibel. Das ist, glaube ich, auch gar nicht so vielen bewusst. One chapter a day ist dort angesagt, und die Bibel, und ja, und da frönen sie ihrem Glauben letztendlich, ja, und geben sich dem dahin.
Also ich muss dazu gestehen, ich fand es da schlimm. Ich fand es da sexistisch, rassistisch und homophob gefühlt auch, ohne dass das uns jetzt entgegengetreten ist. Ich hatte mich ja auch sehr gefreut auf diesen Ort, aber das war auf jeden Fall nur meine persönliche. Aber um nicht zu sehr in das dünne Eis reinzugehen, weil es echt kalt, ich merke das schon. Kannst
Richtig
du
kalt.
vielleicht noch
Ich,
mal
ich.
versuchen, diese Frage zu beantworten? Oder bist du immer noch dabei? Oder hast du sie vergessen?
Naja, nur um es abzuschließen, auch positiv abzuschließen. Wir hatten da ja, wir haben, ich hatte ja, war da mehrmals ja, ne? Also wir waren dann ja gemeinsam mit Tillmann, auch mit Gentleman, mit Silly
Weiß.
Walks. Finde ich schon historischer Moment. Gentleman spielt im Headquarter der 12 Tribes of Israel ein Konzert. Das war schon was total Besonderes. Aber du hast recht, die Vibes waren an dem Tag nicht so super. Davor waren die teilweise schon sehr gut. Ich war da ja ein paar Mal, und wir haben ja auch Freunde da gewonnen, ne? Also Sisoleti und alle, haben wir auch Freunde gefunden.
Ja,
Von daher
absolut.
ist es dann Mixed Feelings so ein bisschen. Aber seitdem war ich auch nicht mehr da tatsächlich.
Absolut.
Ja, wie dem auch sei.
Ich war einmal noch mit Agi und da haben sie mich versucht, das war das erste Mal, dass jemand versucht hat, mich zu beklauen auf dem afrikanischen
Ja,
Kontinent.
okay. No good connection there.
So,
Okay,
also
wie
das
dem auch sei, Äthiopien ist
Not
auf jeden
me.
Fall bis heute ein Projekt geblieben. Und insgesamt haben wir jetzt ja gesagt, wir konzentrieren uns auf Ostafrika, wobei es ja mittlerweile eigentlich so ein Ost-Südafrika-Ding geworden ist. Also echt so durchgehend, ne? Da könnte man mittlerweile durch die Projektgebiete, die wir haben, eigentlich auch einmal durchfahren mit dem Auto. Also Äthiopien, Kenia, Uganda, Ruanda ein bisschen, dann runter. Jetzt Tansania haben wir ein Projekt, Mosambik,
Mosambik.
Malawi, Südafrika, Malawi, Mosambik, Südafrika. So, da sind überall Projekte von uns, und es geht immer davon aus, wo ist der Bedarf am größten, wo sind die Projekte am meisten gebraucht, und dann gemeinsam mit unseren Partnern finden wir dann die Orte, an denen wir aktiv sind. Und jetzt halt immer mehr mit einem regionalen Fokus, um auch vor Ort die Netzwerke aufzubauen und uns, ja, und die Viva con Agua an den Start zu bringen in den jeweiligen Ländern.
Und vielleicht noch zur Ergänzung, gibt es wirklich immer noch die Wünschelrute an ganz vielen Orten. Also dann die letztendlich, wo wird dann der Brunnen gebohrt? Weil am Ende muss man ja quasi die Wasserlinie treffen. Das wird relativ viel noch mit Wünschelrute gemacht. Da sind immer Hydrologen dabei, die dann entscheiden, wo quasi der Brunnen wirklich gebohrt wird. Wo macht es auch für die Community am meisten Sinn? So dass es quasi eher ja, zentral ist und jetzt nicht beim Dorfältesten vorm Haus, was auch schon passiert ist, zu Genüge. Plus vielleicht auch die Ebene, für mich war das immer eine der schlimmsten Entscheidungen mit und irgendwann war ich auch froh, dass ich mehr oder weniger aus diesen Entscheidungen komplett raus war, für welches Land man sich engagiert, weil in dem Moment, wo man sich ja auch für ein Land engagiert, sagt man ja auch den anderen Ländern quasi ab und wer bin ich sozusagen, dass ich so eine Entscheidung treffen soll. Also ich fand die immer sehr, ja, pervers ist vielleicht das falsche Wort, aber sehr, ja, surreal, dass man dann so eine Entscheidung trifft. Und wir haben uns jetzt ja, wie du schon angedeutet hast, dafür entschieden, in gewissen Ländern zu bleiben und dort die Verbindungen und die Projekte auszubauen und nicht zu sehr zu springen. Und deswegen haben wir jetzt, ich müsste jetzt rechnen, aber zwischen 10 und 15 Projektländer und das bleibt erstmal so und wir nehmen nicht so viele dazu, weil das können wir gar nicht also handeln, weil man baut sich Verbindungen auf, man lernt Menschen kennen, Musikerinnen, Aktivistinnen, Kulturschaffende und auch eine Verbindung. Ich meine, gerade der erste Brunnen in Solo, das ist ja wirklich eine sehr familiäre Verbindung. Da waren wir beide wahrscheinlich 20 Mal zusammen. Und das ist wirklich ein bisschen wie nach Hause kommen. Und deswegen haben wir gesagt, wir bleiben auch in Sodo und machen von dort konzentrisch weiter, also in Zirkeln, um diesen ersten Brunnen und die ersten Projekte herum. Genau, und vielleicht so weiter noch, also wirklich, weil es ja eine ernst gemeinte Frage war, es gibt dann immer ein Wash-Komitee, also ein Water Sanitation Hygiene, wie der Fachbegriff heißt, weil es macht nie Sinn, Wasser, Sanitär und Hygiene losgelöst voneinander zu machen. Deswegen gibt es ja auch immer ein Komitee, die dann sich um den Brunnen kümmern, dass der abgeschlossen ist. Meistens kennt man deswegen die Bilder, wo ein Holzzaun drumherum ist und der gewisse Öffnungszeiten hat und die Community eben auch selber einen Betrag investiert für die Instandsetzungskosten.
Ja, also ich glaube in Äthiopien, aber auch mal nochmal konkret jetzt nachgefragt bei dem Rick, ja. Auch da die Frage, wo bohrt er da genau die Brunnen und so, ne? Und da ist es eben so, dass die Dorfgemeinschaften, also da gibt es ja schon auch so, klar, Strukturen und dann gibt es halt, die werden dann ja immer kleiner, bis sozusagen auf Community, auf Dorfebene oder auf kleine Einheit. Und dort die Verantwortlichen melden Bedarf eigentlich an bei der nächsthöheren Regierungsstelle. Ja, und die sagen dann, hey, hier fehlt uns Wasser, wir brauchen hier eigentlich einen Brunnen. Das wird dann überprüft und so weiter und wird dann aufgenommen und sozusagen verwaltet von der lokalen Behörde. Und dann, wenn jetzt auch wir oder unsere Partner vor allem, ja auch in Äthiopien haben wir eine äthiopische Partnerorganisation, die dann gucken, wo soll das jetzt stattfinden, das Projekt, dann gehen die eben in Kontakt mit den lokalen Behörden und sagen, was habt ihr hier für Bedarfe angemeldet und so weiter und dann versucht man dem eben nachzugehen. Also so wird das sozusagen Grassroots quasi kommen, wird der Bedarf angemeldet und von der Partnerorganisation wird dann versucht, dem Bedarf eben gerecht zu werden. Das Fiese dabei ist ja, dass halt, also jetzt haben wir ja auch einige Fälle gehabt mit dem Rick, wo man dann sagt, wo dann Leute sagen, okay, also hier gibt es einen Bedarf und dann soll dort ein Projekt stattfinden. Jetzt freuen sich alle und der Bohrer kommt, rückt an und alles ist cool und dann wird da runtergebohrt und dann haben die aber da kein Wasser. Weil obwohl der Hydrologe und vielleicht sogar der Wünschelroutengänger sagt, hier müsste man eigentlich Wasser finden, kann es halt, gibt es halt eine Fehlerquote. Das heißt, das sind dann also natürlich unangenehme Momente, wo eigentlich die ganze Community, was weiß ich, 2 Jahre lang schon den Bedarf angemeldet hat, jetzt kommt endlich der Bohrer, dann bohrt er da runter und findet aber kein Wasser. Das sind frustrierende Momente, aber Gott sei Dank, mit einer guten Analyse kann man die Fehlerquote möglichst gering halten.
Vielleicht dann mal zur zweiten Frage. Und mein Vater hat immer ein Spiel mit mir gespielt. Und zwar hat er gesagt, geh raus und dann komm rein und dann argumentier, warum Rauchen schädlich ist. Und danach gehst du raus und argumentierst, warum Rauchen gut ist. So, um einfach so, ja, Argumentationsskills. Und das würde ich gerne beim nächsten so ein bisschen spielen.
Solche Sachen hat er mit dir gemacht.
Ja, noch schlimmere, aber die unter anderem auch. So ähnlich würde ich das gerne.
Da weiß ich nicht so viel über die ganzen Techniken, die dein Papa bei dir angewendet hat. Vielleicht können wir da auch nochmal einen Podcast zu machen.
Ja, unbedingt. Unbedingt. Und die würde ich, das würde ich gerne so ähnlich machen, nur ein bisschen anders. Deswegen erstmal antworte du quasi, wie viel Prozent der Spenden kommen an? Was kostet die Struktur? 1 Million Küsse noch dahinter. Also es ist eine sehr liebevoll interessierte Frage. Und sind wir mal realistisch, um sie zu kontextualisieren. Ich würde behaupten, in meinem Leben zwischen 12 und 37.620 Becher selbst geschnorrt zu haben. Eine der Hauptfragen, ja, wie viel kommt denn von dem Euro überhaupt an? Ich gebe die andere Antwort, du gibst die erste Antwort. Du bist der wirtschaftlich viel versiertere Gesprächspartner, deswegen bitte doch. Wie viel kommt an? Wie viel braucht die Struktur? Wie ist es bei Viva Con Agua? Hol mal die Transparenzkeule raus.
Also bei Viva Con Agua, die St. Pauli e.V. jetzt in Deutschland, ist es ja so, dass das Ziel ist, jedes Jahr unter 20% zu landen für Verwaltung und Marketing. Also das unterhalb von 20% wir verwenden für die Bereiche. Administration, Verwaltung, Marketing, Öffentlichkeitsarbeit und so weiter. Und dass eben mindestens 80% für die Projektarbeit eingesetzt wird, wobei man da nochmal genau hingucken muss, weil Projektarbeit heißt nicht zwangsläufig Brunnen bohren, sondern Projektarbeit heißt auch die Arbeit in Deutschland, also auch die ganze Netzwerkarbeit, das Engagement von ehrenamtlichen jungen Erwachsenen, die Bildungsarbeit in den Schulen und so weiter, das gehört auch dazu. Also da gehen auch nochmal ungefähr, nicht ganz, aber 20%, 15-20% dafür rein und dann der Rest für die Projekte im Ausland, also sowohl für die Brunnen, aber auch dort ja auch für Bildungsmaßnahmen und so weiter. Aber deswegen kann man sagen, unter 20%, das gelingt uns eigentlich jedes Jahr, unter 20% zu bleiben, mal gucken, wie das dieses Jahr ist, aber unter 20% für die Verwaltung und Marketing und 80% für die Projektarbeit und genau, das mal so der grobe.
Was wird alles unter Aufteilung? Verwaltung, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit gepackt? Also was sind da für Kosten?
Alles, was halt wirklich mit der Projektarbeit so nichts zu tun hat. Also alles da, wo es um IT geht, wo es um Personalmanagement oder um Steuerberater oder um Finanzbuchhaltung, aber auch um reine Kommunikation, Pressearbeit zum Beispiel, alles, ja, Fundraising habe ich glaube ich schon gesagt, ja, Customer Relationship Management, zu gucken, wie kommt man an die Kohle ran und die Sachen, die jetzt keinen Bezug haben auf zur Projektarbeit. Es ist ja so und alles, was eben dann jetzt mit dem Impact zu tun hat, mit dem gesellschaftlichen Mehrwert, den wir mit Viva Con Agua schaffen wollen, das fließt in die Projektarbeit. Das heißt, es gibt auch natürlich Personalkosten, die für die Projekte sind und es gibt Personalkosten für die Verwaltung. Also nicht zwangsläufig jeder Personalkosten ist Verwaltung, sondern es gibt natürlich auch projektbezogene Personalkosten.
Wenn man mich mal als Beispiel nimmt, wie sind meine Personalkosten? Also das weiß ich zum Beispiel auch wirklich gar nicht, wie ihr die schlüsselt, weil es mir auch...
Die sind halt viel zu hoch.
4.000 Euro also, brutto.
Ja. Soll ich mal gucken?
Ja, guck doch mal.
Wir das bei dir gemacht haben.
Ja. Also nur weil es ja wirklich interessant ist, vielleicht da 2.800 war es, dann wurde es auf 4.000. Erstens, weil ich es wirklich mittlerweile mir selbst gönnen und wert bin. Und zweitens, weil ich sonst in L.A. obdachlos geworden bin. Und jetzt muss man mal gucken, wie das sich weiterentwickelt. Wahrscheinlich gehen wir, wie viele andere auch, einfach erstmal auf Kurzarbeit runter. Muss man ja auch sagen, ist ein krassester Luxus auch für deutsche Unternehmen, die diese Möglichkeit haben der Kurzarbeit, weil der Staat übernimmt, Benni, wenn ich was Falsches sage, 60% übernimmt der, wenn du zum Beispiel
auf... Ich habe keine Ahnung, damit bin ich auch raus mit diesem
Kurzarbeit. Aber ich glaube, der übernimmt 60%
das macht eine Ahnung.
Ja, und Viva würde dann nochmal 20 aufstocken, das heißt, du hast eigentlich 80%. Musst aber nur die Hälfte arbeiten oder so?
Da gibt es unterschiedliche Modelle auch, ist ja auch egal jetzt. Das Ding ist, das Witzige bei dir war ja, du hattest eigentlich 5.000 Euro im Monat verdient Und deine Frau, die ja auch aktiv ist, wäre dann ja eher bei 3.000, weil die ja, und du bist ja auch schon und so weiter. Und dann hast du gesagt, hey, hier, solidarisches Geschäftsmodell zwischen Mann und Frau, zwischen mir und meiner Frau, lass beide 4.000 machen. Ja, bist du, das war auch ein spannender Move von eurer Seite.
Fand ich auch eben, Michael, interessant, warte, Michael, fand ich auch interessant, weil, kann man ja auch transparent machen, in der dann im Stiftungsrunde, wo ich nicht da war, wo dann die ganzen Stifter, Bela, Marc Tavasol, Renate Eger, Monjiro, Beirat und so weiter, alle da waren, und das dann vorgestellt wurde, Equal Payment und so weiter, wurde dann geklatscht und erst habe ich so, ja geil, ist ja auch nette Anerkennung und so, wird gesehen und so, und dann habe ich aber gedacht, scheiße, eigentlich müsste nicht geklatscht werden, sondern es müsste völlig normal sein, dass es Equal Payment gibt, so. Und auch da sind wir noch nicht, also weder bei Viva noch in unserer Gesellschaft ansatzweise da, wo es eigentlich sein müsste, dass es halt wirklich Standard normal, völlig normal ist, Equal Payment. Und klar kann man jetzt differenzieren und sagen, ey, ich bin eine Gründer und mache das seit 15 Jahren und so. Und trotzdem haben wir ja eine ähnliche Position quasi dann uns einverleibt mit Viva Con Agua Kalifornien aufbauen und gründen. Also fand ich auf jeden Fall nur interessant, dass diese Themen da auch, ja, ne, auch in unserem System, wir da einfach noch viel besser und auch, ich gelobe da alle Improvements und bitte gebt uns Feedback, wenn euch da was auffällt, was immer noch nicht korrekt ist. Wir versuchen ja auch so viel, wie es geht, zu gendern in unserer Sprache, falls euch das auffällt. Und geben uns da Mühe und trotzdem bitte, bitte, bitte sofort, wenn euch was auffällt, liebevolles Feedback geben.
Also mir fällt auf, dass du immer noch ein bisschen im gelb-roten Bereich bist mit dem Clean Feed. Vielleicht kannst du da bitte ein bisschen weiter von deinem Mikrofon entfernen. Hier, also 20% Marketing und Kommunikation, das ist in dem Fall Overheads bei dir. Mhm. 40%, wir haben das für die Stiftung, das ist jetzt ja bei der Stiftung, da haben wir das ja eingeteilt, die verschiedenen Projekte der verschiedenen ja, Kontinente eigentlich ja schon. Und da fällt von dir 40% deines Gehalts in die Projektarbeit in Nordamerika, 20% in die Projektarbeit Europa und 20% in die Projektarbeit Afrika. Das ist jetzt mal deine Aufteilung. Also in dem Sinne wärest du bei 80% Projektarbeit und 20% Marketing.
Ja, okay. Es ist auch, vielleicht machen wir das für die nächsten, nehmen wir uns als Cliffhanger, dass wir auch mal die ganzen verschiedenen Organisationen, also und auch deren Berechtigung, also warum gibt es eine Stiftung in Deutschland und ein e.V. und ein gemeinnützige GmbH und eine GmbH und was ist Millantor-Gallery nochmal?
Noch andere Organisationen.
Genau. Ja, dass wir das einfach mal auseinandernehmen für die Leute, wenn es euch denn da draußen interessiert. So, ich würde gerne aber was anderes noch sagen und du kennst diesen TED-Talk, deswegen, ich versuche es aber so zu formulieren, dass es dich nicht langweilt. Meine Antwort ist ja immer, wenn, wie viel geht in die Arbeit oder in die Projekte, sage ich alles. Weil aus meiner Sicht ist es ein bisschen anders. Ich finde es, Bei großen Global Players interessiert niemand, wie die Personalkosten sind, wie irgendwelche Schlüssel sind, wie irgendwas ist. Und ich finde manchmal diesen moralischen Anspruch an NGOs echt schwierig, weil er nicht zu einer Verbesserung der sozialen Herausforderung führt. Und da gibt es diesen wunderbaren TED-Talk, vielleicht können wir den irgendwie, da gibt es irgendwo so Notizen und so Links, die man reinpacken kann bei so Podcasts. Das sagen zumindest manchmal Leute in Podcasts. Das sollten wir auch mal machen. Du weißt, welchen TED-Talk ich meine. Und da geht es eigentlich darum, warum ein Harvard-Absolvent, der zwischen 200.000 und 400.000 Einstiegsgehalt hat, einen Dollar bei einer NGO anfangen soll, wo er dann, was sind 4.000 jetzt mal 12 sind, 40 und also 48.000 Euro verdient. Das heißt, wenn er selbst die Hälfte spendet, hat er nach Steuern noch mehr Geld. Also es macht überhaupt gar keinen Sinn. Und das Problem ist ja, wenn nur so Studienabbrecher wie ich, dann kriegst du ja auch diese Exzellenz nicht. Also in ganz vielen Sachen, es gibt ein paar Talente, die ich habe, aber in ganz vielen Sachen komme ich nicht ansatzweise auf so eine Exzellenz wie ein Harvard-Absolvent jetzt in wirtschaftlichen Prozessen oder in ganz vielen anderen. Lange Rede, kurzer Sinn, finde ich das eine wichtige Diskussion, die wir irgendwann auch gerne mal mit anstoßen sollten, dass es vollkommen in Ordnung ist, dass man auch mit etwas guten reich wird, dass es in Ordnung, dass es sogar geiler ist. Also weißt du, warum darf ein C und C-Manager, sage ich jetzt mal, das die Marke nicht komplett zu nennen, darf der Multimillionär werden und wir dürfen es nicht. Also so. Ne? Also diese Geißelung des Sozialen auf so einer Moralkeule, das würde ich auch gern Cliffhanger mal als Thema haben.
Ja, aber es geht ja auch gar nicht so sehr darum, glaube ich, Millionär zu werden. Ne? Also ich meine, die Frage, inwiefern ist es schlau, dass eben Leute Multimillionäre werden und andere mit 5 Familien auf ganz wenigen Quadratmetern. Ich meine, diese Gesamtdynamik zwischen Arm und Reich, die ist ja eh auch irgendwie in Frage zu stellen, gilt auf unserer Welt. Aber
Benni, du kennst
genau, deswegen, es geht ja auch bei uns nicht darum, Multimillionär zu werden, sondern es geht ja einfach darum, wie kriegt man die besten Leute in den sozialen Sektor? Also wie kriegt man das größte Talent in die Sachen, die die Welt besser machen? Und das kriegt man eben, indem man es auch ein bisschen kompensiert, weil wenn man, also finanziell kompensiert, weil wenn halt klar ist, im sozialen Sektor kriegst du nur einen Bruchteil von dem, was du in der Wirtschaft bekommst, dann gehen die besten Leute halt nicht in den sozialen Sektor. Das ist ja so der Punkt, ne?
Richtig, genau. Und da, ne, also du kennst mich gut genug, dass Geld jetzt wirklich eine ganz periphere Motivationsquelle für mich ist. Und das kommt ja natürlich auch aus dem, sag ich mal, finanziellen Backup, das ich durch meine Familie bekommen habe irgendwie und ne, mein Vater Arzt irgendwie. Ohne Geldsorgen aufgewachsen und das ist ein Luxus und eine Energiequelle für mich, muss ich ehrlicherweise sagen, weil Geld einfach keine Rolle spielt im Denken bei mir. Aber das, wie du es richtig sagst, eben, es muss eine andere finanzielle Wertschätzung und darüber hinaus Wertschätzung für soziale Berufe sein. Das sieht man ja auch in dieser ganzen Pflegepersonaldebatte. Aber das ist ein eigener Podcast, würde ich echt gerne mal als Thema auseinandernehmen. Nächste Frage. Gibt es ein Water is a Human Right Foto, auf das ihr besonders stolz seid?
Das musst du beantworten. Water is a Human Right war, muss man ja auch sagen, ist etwas, was du dir wirklich über Jahre jetzt auf die Fahnen geschrieben hast, überall auf alle Festivals mitgenommen, bei den Leuten angeklopft, Fotoshootings gemacht und so weiter. Da musst du mal sagen, was ist
ja, dein Lieblingsshooting? Ich glaube, das Lieblingsshooting für Demut war auf jeden Fall 6,5 Stunden auf Wu-Tang Clan warten, um dann nochmal eine halbe Stunde auf RZA extra zu warten, um dann in 5 Sekunden den halben Wu-Tang Clan, ohne die tot sind, zu fotografieren. Aber ist ja trotzdem Biber Con Agua, von daher, welches ist das Foto, das wir am meisten, also wo du am meisten gefeiert hast?
Ich, also ne, von denen auch, die ich selber irgendwie mit veranlasst habe, in Anführungszeichen, fand ich, war das Erlebnis von mit Bob Geldof am coolsten, weil da eben nicht nur ein Shooting war, sondern weil wir danach ja auch ein ausführliches Interview und Gespräch mit ihm hatten und ich auch nochmal
ein Streitgespräch, kann man eigentlich schon fast sagen, ne?
Ja, wir waren auch nicht immer einer Meinung oder so, es war dann schon sehr harmonisch, aber auch ein bisschen mit unterschiedlichen Ansätzen hier und da. Aber alles in allem war der schon echt, war schon inspirierend, den denn dann zu sehen so und mit dem und den auch zu sehen, seinen Vortrag da gemacht und wie lange er auch einfach schon in dem Game dabei ist und so, kann man ja sagen, was man will. Und das ist natürlich Kommunikation rund um das ganze Live-Aid ist ja was wir so nie machen würden, ne? Mit Menschen, mit nicht ganz sterbenden Kindern in dem Video und so weiter. Das ist etwas, was wir so nie machen würden, woraus wir vielleicht auch gelernt haben. Ne? Aber irgendwie bauen wir schon auch darauf auf eine Art. Also Live-Aid ist trotzdem irgendwie etwas, was im gleichen Spielfeld spielt. Ne? Also mit das war ja, glaube ich, wahrscheinlich die größte weltweit Wahnsinn. 95% der Menschen vor den Fernsehdingern haben das damals gesehen. Ja. Also da gab es nur zwei Fernsehsender und Live Aid kam halt auf der ganzen Welt. Das heißt, der Impact auch durch Musik und so viele Musiker auf der ganzen Welt, die sich eben einsetzen in der Hungerskatastrophe damals, das war ja schon was. Hat was losgetreten und zum allerersten Mal irgendwie hat sowas dann gegeben. Und klar kann man dann viele Sachen auch kritisieren da drinnen, keine Frage, wie der White Savior und die Armutskommunikation und alles drum und dran. Trotzdem irgendwie auch eine Wurzel von Viva Con Agua auf eine Art.
Absolut, deswegen haben wir ja auch immer mal wieder White Savior-Thematiken oder so, oder in, wo wir kleine oder auch mal größere Fehler in der Kommunikation, in der Außendarstellung begangen haben, weil das eine Wurzel ist, sowohl das aus dem Charity als auch aus der universellen Sprache. Dritter Cliffhanger, weil auch Thema. Frage von Christian
Ich
Martin.
fand, ich fand, ich
Ja?
fand ganz kurz nochmal um für
Ja?
Waters Human Rights Shooting. Ich habe mit meinem Sohn, das ist ja witzig, Mikey ist ja aus irgendeinem Grund riesengroßer Queen-Fan. Der liebt irgendwie Queen, findet Queen cool und so. Ne?
Ich
Und
auch.
dann, naja, und dann haben wir da halt, haben wir geguckt, Spotify und haben so gesungen und irgendwie in dem Kontext dann gesehen, die ersten vier mit den meisten Streamings auf Spotify ist ja Michael Jackson, Queen, Billie Eilish und
Das.
eine vierte, die wir auch schon geshootet haben. Ist es Ed Sheeran? Nee, Ed Sheeran kann ja nicht sein, oder? Warte mal, wer war denn noch da einer der vier? Jetzt ist es mir entfallen.
Weiß ich
Einer
nicht.
von denen, die wir auch schon geshootet haben. Das heißt, zwei der vier meistgestreamten Spotify-Leute
Michael Jackson
haben
kriegen
wir schon mit
wir
Waters Human
realistischerweise
Rights
nicht
Shooting
mehr.
gemacht.
Queen kriegen wir nicht komplett, aber treten, glaube ich, jetzt sogar wieder auf. Also, ja.
Vielleicht kann man Queen nochmal hustlen. Ja, dann
Also,
fehlt nur noch Michael Jackson.
wen ich ja echt gerne hassen würde, wäre Rolling Stones. Wir waren ja einmal schon ganz, ganz knapp dran.
In Hamburg, ne, oder?
In Hamburg, aber, oh Mann, ey. Ja, hat nicht geklappt. Egal. Vierte Frage, finde ich auch eine sehr schöne Frage. Von Christian Martin Rienke, Gott habe ihn selig lieb.
Christian Arlinge.
What are you going to do when the whole world has access to clean drinking water and Sanitatio? Sanitation meint er, glaube ich. Sanitation.
Ja, schöne Frage.
Früher haben wir immer
Wer?
gesagt, dass wir uns abschaffen, weil
Nein,
dann.
das hast du immer gesagt. Das habe ich nie gesagt. Das
Ja,
hast du
okay,
immer
dann habe ich das
gesagt.
gesagt, weil wir ja quasi, das war meine Logik darin, da für dieses Thema eintreten. Also früher, um es ganz richtig zu sagen, habe ich das immer gesagt, dann in Vorträgen oder wenn irgendjemand meine Meinung wissen wollte, dass wir darauf hinarbeiten, uns selbst abzuschaffen,
Ja.
weil wir uns dafür engagieren, dass alle Menschen den Zugang zu sauberem Trinkwasser und der menschenwürdigen Sanitärversorgung und Hygiene Basisversorgung haben. Und in dem Moment, wo das der Fall ist, schaffen wir uns ab. Und irgendwann hast du das transformiert zu.
Zu, ja, das, was die Hookline, die du da hattest, die funktioniert ja irgendwie auch gut und die Welthungerhilfe zum Beispiel hatte die ja auch dann lange, ne? Sagen, wir wollen uns abschaffen und ich fand das immer schräg, weil bei der Welthungerhilfe ja noch extremer, die haben über 100 Millionen, mittlerweile über 200 Millionen Euro im Jahr haben die zur Verfügung, viel auch staatliche Kohle und so, aber das heißt, die wollen immer diesen Fett und die wachsen, wollen weiter wachsen, die wollen mehr Projekte machen und die sind sozusagen froh, wenn sie mehr Spenden bekommen und sind ja schon auch auf dem Wachstums Weg so, ja, also nicht so turbokapitalistisch, aber die freuen sich mehr Budgets zu haben, um mehr Projekte zu machen. Und sagen aber dann, haben dann aber gleichzeitig gesagt, wir wollen es abschaffen. Und ich so, hey, ihr wollt euch abschaffen und gleichzeitig steigt euer Etat jedes Jahr in hunderte Millionen und so weiter und so fort. Das passt doch irgendwie, wie passt denn das zusammen? Wie soll denn das gehen? Also, und dann von einem Jahr auf den nächsten, also wenn man sagt, ich werde langsam kleiner und schaffe mich langsam ab, okay, aber ich werde langsam größer und will mich abschaffen, fand ich immer schräg. Haben die irgendwann auch aufgegeben, tatsächlich, das so weiter zu behaupten. Und bei uns ist ja auch sozusagen, ey, wenn irgendwann mal alle Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser hätten, dann hören wir halt nicht auf, sondern machen natürlich weiter mit der Energie, mit dem Bestreben, dass wir andere Themen vorantreiben, die dem Leben zugewandt sind. Das war ja irgendwann die Erkenntnis auch zu sagen, hey, Viva con Agua ist die Marke, aber eigentlich gibt es eine geheime Marke darunter und die ist jetzt nicht mehr so geheim, nämlich die Viva con Viva. Ja, zu sagen, wir sind dem Leben da zugewandt und wollen Dinge machen, die da in dem Spielfeld spielen. Und wenn irgendwann mal alle sauberes Wasser haben, dann machen wir einfach weiter mit dieser positiven Dynamik mit anderen Themen. Und das muss man ja, wenn man auch Viva Knackwa genau anguckt, jetzt auch zum Beispiel ganz am Anfang, wo kommt es eigentlich her? Es ist ja nicht so, dass
der ursprüngliche Gedanke war, wir wollen jetzt unbedingt uns fürs Wasser einsetzen, sondern der ursprüngliche Gedanke war, wir wollen in diesem Ökosystem St. Pauli und so, wir wollen im Netzwerk und gemeinsam was Positives auf die Beine stellen. Es ging viel mehr um das Netzwerk, um die gesellschaftliche Bewegung, diesen familiären, freudvollen Ansatz und so und da was Gutes in die Welt bringen. Und das war der Ursprung, der Ursprungsgedanke. Zu sagen, wir wollen auf der guten Seite irgendwie ein Gewicht sein und da wollen wir was einbringen und wir lassen uns doch da in die Richtung organisieren und so. Und dann kam die Recherche nach einem Projekt. Dann kam der Kontakt zur Welthungerhilfe. Dann gab es da zwei Möglichkeiten, die uns die Welthungerhilfe angeboten hat. Und das eine war ein Agrarprojekt und das andere war ein Wasserprojekt. Und dann haben wir gesagt, wir nehmen das Wasserprojekt, weil das besser gepasst hat damals. Und im Nachhinein hat sich das natürlich als total glücklich herausgestellt, das ganze Wasserthema für uns, und das ist sozusagen genau richtig. Aber der Ursprungsgedanke war eigentlich ja gar nicht zu sagen, wir wollen was fürs Wasser machen, sondern deswegen haben wir ja auch jetzt diese beiden Seiten, Wasser für alle, alle für Wasser. Ja, auf der einen Seite ist immer die Wasserversorgung der zentrale Punkt, aber auf der anderen Seite geht es eben auch darum, gemeinsam freudvoll aktiv zu sein. Und also frei nach Hannah Arendt, nur ein engagiertes Leben ist ein freudvolles und sinnvolles Leben. Also selbst wenn, das war ja dann immer so der Punkt, oder ne, wenn man es ganz genau so anguckt, selbst wenn, oder machen wir uns ja nichts vor, auch Wasserprojekte sind ja nicht für immer. Also es gibt Projekte, ja, die gehen mal schief, es gibt Projekte, die sind 5 Jahre cool und danach gehen sie kaputt, oder es gibt ja unterschiedliche Sachen, aber ein Brunnen ist ja nicht für immer, sondern nur für einen gewissen Zeitraum. Und wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass wir also nicht in der Lage sind, mit den Projekten das für immer nachhaltig zu regeln oder manche Sachen sogar schief gehen oder sowas, ja, oder extrem mal gesprochen, angenommen, das wäre nicht wirklich nachhaltig, was da in den Projekten passiert. Ja, ist es dann alles für die Katz? Und da so ein bisschen die Haltung zu sagen, so nein, rein mit der Motivation, sich gemeinsam freudvoll zu engagieren, das ist doch das Geschenk, das auch im Rahmen von Viva con Agua der Welt gemacht wird, sozusagen. Das ist das Kind, das wir auf die Welt bringen, wenn man jetzt hier gerade mal hier im Hintergrund kommt, deine Familie nach Hause, ne?
Ja, meine Tochter kam gerade rein, das freudvolle Kind, das sich irgendwann auch.
Ja, von daher genau. Also es geht darum, den Prozess, das gemeinsam mit einer guten Motivation motiviert, engagiert zu sein. Das ist das, wobei es geht. Und wir machen das jetzt fürs Wasser so nachhaltig, wie es geht. Und wenn irgendwann mal alle Wasser hätten, in deinem utopischen Falle, dann würden wir weiterhin diese Energie verfolgen. Und dann ist es halt vielleicht Viva Con.
Punkt, Punkt, Punkt. Das heißt aber, für dich ist es nach wie vor eine Utopie, dass alle Menschen irgendwann den Zugang zu sauberem Trinkwasser haben?
Naja, das ist ja, es gibt ja die Zahl, 1,2 Milliarden waren es mal, die keinen Zugang haben. Heute sind es irgendwie 580 waren es jetzt zuletzt. Jetzt, keine Ahnung, ob das durch Corona sich wieder mal verschlechtert, aber eigentlich ist seit 15 Jahren die Tendenz der Menschen ohne Zugang zu sauberem Trinkwasser positiv. Die geht, also es werden weniger Leute, die keinen Zugang haben. Mhm. Das ist gut. Rein von der oberflächlich betrachteten UN-Zahlen-Ebene. Ja, ja. So. Aber wenn man die Zahlen genau anguckt, dann siehst du da ja auch Differenzierungen. Absolut. Dann sagt man ja gar keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Wenn man dann aber guckt, wer immer noch mindestens eine halbe Stunde laufen muss, ja, um eine verbesserte Wasserversorgung zu haben, dann ist die Zahl halt sofort bei 2 Milliarden wieder oder so. Ne? Oder wenn man das natürlich die Toiletten anguckt, Sanitärversorgung, ist auch noch über 2 Milliarden, die katastrophale Sanitärversorgung haben und so. Also es ist dann so, man kann das nur, wenn die Zahl auf Null wäre, die erste Ebene, dann könnte man immer noch auf der weiteren, zweiten Ebene arbeiten und sagen so, ey, dort gibt es halt immer noch viel zu tun. Ich also glaube, deswegen, es ist so, inwiefern das dann einfach abgehakt ist, zu sagen so, jetzt muss man in dem Bereich nichts mehr machen, ja, ist wahrscheinlich eine Utopie.
Die UN definiert, glaube ich, den menschengerechten Zugang zu sauberem Trinkwasser mit 1,5 Kilometer. Und das kann man sich jetzt vorstellen, überlegen und einfach mal ausmalen, während der normale Durchschnittsdeutsche wahrscheinlich 1,5 Meter zum nächsten Wasserhahn hat, wo Leitungswasser rauskommt, das er trinken kann.
Ich war gerade jetzt wieder vor ein paar Tagen, ne? Wir haben ja hier in Kapstadt nebenan ein Township, da kenne ich jetzt ein paar Leute und da war ich jetzt vorgestern zum ersten Mal habe ich den dann besucht. Chief heißt der und so. Hat mir sein Zuhause gezeigt. Wir sind durchs Township gelaufen, hat mir ein paar Leute vorgestellt und so. Das wollte ich schon viel früher machen. Das ging jetzt nicht so richtig wegen Corona, aber das, da habe ich schon, also das würde ich mir wünschen, das noch besser zu verstehen, auch noch mehr dort zu sein und noch mehr irgendwie zu kapieren, auch was gibt es für Initiativen dort und wie läuft das und so weiter. Das einfach auch besser kennenlernen, damit es nicht so ein fremdes Ding ist, das, wo man eigentlich direkt eine Nachbarschaft hat, sondern das auch von innen irgendwie so ein bisschen mehr zu sehen, zu verstehen. Und ich meine, das ist halt einfach ernüchternd, ja, weil halt einfach klar ist, dass das ist eine Mammutaufgabe, da das zu verändern und die, und Chief, dem geht's recht gut, ja, der, das ist jetzt nicht einer derjenigen, denen es dort noch, die am noch am schwierigsten, die Situation noch mit am schwierigsten haben. Es gibt dort eben auch einzelne Häuser, also feste Häuser, und dann gibt es aber eben weiter oben so die Informal Settlements, wo die eigentlich illegal sind, wo Leute einfach nur ihre Shacks aufgebaut haben, wo es gar keine, kaum Toiletten gibt und gar keine Infrastruktur und so weiter und so fort. Aber selbst dort, wo es normale, in Anführungszeichen, normale gemäuerte Häuser gibt, also dann sagt er so, hier, das ist mein Zuhause, und das ist halt einfach ein mini kleines Zimmer. So. Mhm. Ist einfach mini, und da ist sein Kumpel, der und seine Frau, die da gerade wäscht, und das Bett, und nebendran ist halt nicht wirklich, und zum Waschen muss man halt, zieht man halt dann so eine Plastik so eine Plastikwanne unterm Bett raus, und das ist dann die Dusche sozusagen. Und das, und wenn wir reden von leave no one behind, so ein Quatsch, we already left so many behind, weißt du, so das wird dir da einfach nochmal klar, was für ein wahnsinniger, was für eine wahnsinniger Unterschied das ist und womit Menschen konfrontiert sind jeden Tag. Das
ja, ist, wie soll da jetzt Homeschooling stattfinden, ne? Also so, ne, ohne Stift, ohne Papier.
Es ist ja so, dass er sagt, wir können kein Kind kriegen. Solange wir hier sind und hier wohnen, ist es unmöglich, dass wir jetzt ein Kind bekommen, zum Beispiel. Also die würden gerne Familie gründen, es geht aber nicht, weil in einem Zimmer, wo gerade mal ein Bett reinpasst, kannst du halt keine Familie gründen. So, also das ist dann schon so, ja, deswegen, ich finde immer, leave no one behind, ist halt die Frage, wie holen wir es wieder, wie kriegen wir das überhaupt wieder geschlossen, den Dings, weil wir haben schon lange ganz viele Leute abgehängt, wenn du mich fragst.
Ja, ja, absolut richtig. Ich glaube, der Kontext ist ja in dem Fall nochmal eine andere und ist eine Forderung, die jetzt auf die Refugee-Camps, deswegen würde ich es nicht eins zu eins, aber trotzdem ist es eine schöne Perspektivwechsel. Herr Adrian, wir sind am Ende angekommen, weil es doch jetzt wir schon über 50 Minuten sind. Vielen, vielen Dank. Man sieht, mit 4 Fragen kann man eigentlich einen Podcast füllen. Vielen Dank, dass ihr da draußen die Vorbereitung gemacht habt. Ihr seht, wenn ihr uns Fragen stellt, egal wie sie sind, wir werden sie beantworten. Das haben wir ja auch, deswegen machen wir das ja auch. Einmal, weil wir dann selber im Austausch sind und uns updaten, und zum anderen, weil wir ja Viva Con Agua in der Gänze auch kommunizieren wollen und einfach keinen Bock haben, ein Buch zu schreiben, und in 10 Jahren ist es dann, irgendjemand hört sich das dann an und tippt es ab, und dann ist es vielleicht ein Buch. In dem Sinne, schickt uns weiter Fragen. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Viva Con Agua,